als Einleitung zur Predigt lese ich aus dem Johannesevangelium, Kapitel 13, die Verse 12 bis 15. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, und ihr sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr auch einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe.
Ich hatte schon seit längerer Zeit eine Idee, über was ich diesen Sabbat predigen möchte. Sogar ziemlich genaue Vorstellung, aber irgendwie lief es überhaupt nicht. Diese Predigt, die wollte einfach nicht werden. Und es war jetzt doch schon mittlerweile Mittwoch am Morgen. Und das mag ich nicht so. Und ich saß da an meinem Tisch und ich wusste, ich habe jetzt so 2, 2,5 Stunden, wo die Kinder im Kindergarten und in der Spielgruppe sind und eigentlich will ich jetzt meine Predigt schreiben. Ich saß da und ich versuchte, meine Gedanken zu ordnen und einen Anfang zu finden. Ich gab es dann auf. Ich habe mich dann stattdessen entschieden, einfach die Bibel aufzuschlagen und das Abendmahlsgeschehen im Johannesevangelium noch einmal durchzulesen, ab der Fußwaschung, aber dieses Mal mit meinen Markierstiften, wo ich mir Dinge markieren kann in verschiedenen Farben mit einem System. Ich wollte einfach diesen größeren Rahmen, die Zusammenhänge besser sehen. Und dann begann ich und ich las Johannes Kapitel 13 bis 16. Und schon ganz am Anfang fiel mir in Johannes 13 im ersten Vers diese Aussage auf, wo es heißt: Nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. Oder in anderen Übersetzungen: So liebte er sie bis ans Ende. Und dann in Vers 15, den wir eben auch gehört haben, die Aufforderung von Jesus: Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Tut, was ich für euch getan habe. Was bedeutet das? Ich denke, wir sind uns alle einig, dass es mehr bedeutet, als einander die Füße zu waschen. Und wir sind uns sicher ebenfalls auch einig, dass Jesus damit nicht meint, wir sollten füreinander sterben, so wie er es für uns getan hat. Aber was heißt es dann zu tun, was Jesus für uns getan hat? Was sollen wir tun? Ich las weiter und ich strich weiter an und das kann ich wirklich nur empfehlen. Ich finde es als sehr bereichernd, die Bibel mal etwas anders zu lesen. Diese Stifte, die helfen mir dabei, klarer zu sehen, was Gott alles verheißt. Es gibt eine Farbe für alle Verheißungen. Zu was er mich auffordert, über seine Eigenschaften, aber auch anzuschreiben, was mir unklar ist, wo ich Fragen habe oder was ich mir besonders merken will. Und ich nehme mir durch dieses Anstreichen auch mehr Zeit. Ich bleibe beim Text. Ich lese nicht darüber, ach, das habe ich ja schon zigmal gelesen. Und ich erkenne diese Zusammenhänge einfach besser. Und als ich dann durch war mit diesen Kapiteln und fertig mit Anstreichen, blieben mir folgende Begriffe oder Worte hängen. Liebe, sich hingeben, dienen, bleiben, bleiben in ihm, bleiben in seinem Wort, bleiben in seiner Liebe, einander lieben, vertrauen, glauben, Gebote, liebt einander. Ich lasse euch nicht im Stich und Frieden. In Johannes 13 bis 16 spricht Jesus immer wieder von seiner Liebe zu uns. Von der Liebe des Vaters zu ihm und zu uns. Wir werden zum Dienen aufgefordert und dazu einander zu lieben. Jesus fordert aber uns auch dazu auf, ihm zu vertrauen, zu glauben, sich keine Sorgen zu machen, keine Angst zu haben, weil er uns Frieden schenkt. Er verspricht uns nicht im Stich zu lassen und uns einen Helfer, einen Ratgeber und Tröster, den Heiligen Geist, zu senden. Und in all dem, in diesen Kapiteln, kommt immer wieder die Aufforderung, seine Gebote zu befolgen und einander zu lieben, so wie er uns geliebt hat. Ich lade euch ein, mit mir gemeinsam Johannes 15 aufzuschlagen und dort die Verse 9 bis 14 zu lesen. Ich lese nach der Bibelübersetzung Neues Leben. Johannes 15, die Verse 9 bis 14. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich habe das gelesen und dann war es mir wichtig, einfach zu suchen und herauszufinden oder anders gesagt, für mich klarer zu definieren, was Gott fordert. Und ich bin dabei dann im Lukas-Evangelium gelandet. Und das möchte ich gerne auch mit euch lesen, und zwar Lukas 10, die Verse 25 bis 37. Es ist eine bekannte Geschichte, aber ich möchte sie trotzdem gemeinsam lesen. Lukas Kapitel 10, die Verse 25 bis 37. Ich lese nach Neue Evangelistische Übersetzung. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Rabbi, fragte er, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus fragte zurück, was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Er erwiderte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand, und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das, dann wirst du leben. Doch der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinunter. Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Genauso verhielt sich ein Levit. Auch er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn dort. Am nächsten Morgen zog er 2 Denare aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du? Fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat als Nächster an dem Überfallenen gehandelt? Der, der barmherzig war und ihm geholfen hat, erwiderte er. Dann geh und mach es genauso, sagte Jesus. Ja, wir sollen Gott ganz lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Nichts Neues, aber es ist die Grundlage. Nur durch Gottes Liebe können wir uns selbst lieben. Und nur wenn wir uns durch Gottes Liebe selbst annehmen und lieben, können wir auch unseren Nächsten lieben. Aber wisst ihr, was mir Neues aufgefallen ist bei dieser Geschichte, die ich schon zigmal gelesen und schon x-mal erzählt habe? In Lukas 10, Vers 29 heißt es, der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen, deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Und dann in Vers 36 bis 37 fragt Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den dreien hat als Nächster an dem Überfallenen gehandelt? Was fällt euch auf? Es ist nicht der Überfallene, dem geholfen wird, der Nächste ist. Nein, der barmherzige Samariter, derjenige, der hilft und barmherzig ist, ist der Nächste. Unsere Frage sollte nicht sein, wer ist mein Nächster, sondern wem bin ich Nächster? Wem kann ich Nächster sein? Und auch hier wieder diese Aufforderung, dann geh und mach es genauso. Geh und sei barmherzig und habe Mitleid, geh und hilf, geh und kümmere dich, geh und liebe. Und das ist für mich ein großes Thema bei Jesus, dieses sich kümmern, barmherzig zu sein, zu lieben. Und zwar nicht nur die, die wir halt gerade so mögen oder die zu unserer Familie gehören, wobei es ja manchmal auch in der Familie schwierig sein kann. In Lukas 6, Vers 27 bis 36 sagt Jesus im Rahmen der Bergpredigt, doch euch, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch beleidigen. Schlägt dir jemand ins Gesicht, dann halt ihm auch die andere Wange hin. Wenn jemand deinen Umhang will, dann lass ihm auch das Hemd. Gibt jedem, der dich bittet, und wenn dir etwas weggenommen wird, dann versuche nicht, es wieder zu bekommen. Behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welche Anerkennung habt ihr wohl dafür verdient? Denn so handeln auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welche Anerkennung habt ihr dafür verdient? Denn das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr es sicher zurückbekommt, welche Anerkennung verdient ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sünden in der Hoffnung, alles wieder zu bekommen. Ihr aber sollt gerade eure Feinde lieben. Ihr sollt Gutes tun, ihr sollt leihen und euch keine Sorgen darüber machen, ob ihr es wiederbekommt. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr handelt als Kinder des Höchsten. Denn er ist auch gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und das bringt mich zu meiner Ausgangsfrage zurück. Was bedeutet es zu tun, was Jesus für uns getan hat? Was bedeutet es, einander so zu lieben, wie Gott uns liebt? Es würde jetzt definitiv den Rahmen sprengen, durch die ganze Bibel hindurchzugehen und uns das alles anzuschauen. Aber es ist sicher etwas Lohnenswertes, sich einfach einmal die Zeit zu nehmen und die Bibel zu lesen und die Begegnungen, die Jesus mit Menschen hat oder wie Gott im Alten Testament Menschen begegnet, wie er mit ihnen umgeht, wie er sie liebt. Weil Gott zeigt in der Bibel, wie er uns liebt. Und ich möchte jetzt einfach ein paar wenige Beispiele streifen aus den Evangelien, wie Gott uns liebt. Und es ist kreuz und quer und die Liste ist definitiv nicht abgeschlossen. Gott sucht uns. Das sehen wir zum Beispiel im Gleichnis des verlorenen Schafs. Er geht uns nach. Gott nimmt uns an, er vergibt uns beim verlorenen Sohn. Der Sohn kommt zurück, dreckig und schmutzig und kaputt. Und Gott ist einfach da und er nimmt ihn auf. Der Sohn muss sich das Sohnsein nicht wieder verdienen. Gott schenkt es ihm, der Vater schenkt es ihm gleich wieder, er nimmt an. Es geht Gott um unser Wohl, er kümmert sich um uns. Als die Jünger am Sabbat Ehren abreißen auf dem Feld, sagt Jesus, Der Sabbat ist für den Menschen gemacht. Gott geht uns nach, auch wenn wir ganz weit weg sind. Er macht Umwege, zum Beispiel für den besessenen Gerasener. Er fährt über den See, trifft dort diesen Menschen, der Hilfe braucht, heilt ihn und fährt dann wieder zurück. Gott hat Geduld mit uns. Er wartet. Das Gleichnis vom Weizen und Unkraut. Gott ist nahbar, er lässt sich berühren. Die Geschichte mit der blutflüssigen Frau. Aber er scheut sich auch nicht vor unserem Elend, wenn er einen Leprakranken heilt, einen Aussätzigen und ihn berührt, den Unberührbaren. Er kommt uns nah. Er empfindet Mitleid. Unser Leid, unsere Trauer kümmert ihn. Als er die Frau sieht, die ihren Sohn beerdigen muss, den Jüngling von Nain, ist er von tiefem Mitleid ergriffen. Unser Elend, unser Leid, unsere Trauer ist ihm nicht egal. Gott sieht den Einzelnen. Er liebt jeden einzigartig. Er strählt nicht jeden von uns über den gleichen Kamm. Er geht anders mit der Ehebrecherin um, wo er sagt, ich verurteile dich auch nicht, geh jetzt und sündige nicht mehr, als er mit der Frau am Jakobsbrunnen umgeht, wo er auch klar sagt, ja, dein jetziger Mann ist nicht dein Mann und du hast schon 5 gehabt. Da ist kein Geh und sündige nicht mehr. Oder auch die Auswahl der Jünger. Er macht keinen Unterschied zwischen gebildet, arm und reich, Mann oder Frau, geachtet oder verachtet. Gott nimmt jeden an. Auf der Fahrt hierher haben wir im Auto Musik gehört, und zwar von Andrew Bond, eine CD, und da lief das Lied Himmelweit, wo es darum geht, dass auf dieser Erde sind die Unterschiede himmelweit. Aber bei Gott, er macht keinen Unterschied, wir sind alle gleich, und Gottes Segen gilt für alle himmelweit. Und das finde ich so ein schönes Bild. Gott macht keinen Unterschied, er nimmt jeden an. Als ich mir diese Geschichten und Begegnungen durchgelesen habe, blieb mir die eine Begegnung mit dieser Frau am Jakobsbrunnen hängen, wenn ich das so sagen darf. Ich meine, Jesus sagt ihr direkt ins Gesicht, ja, sie soll ihren Mann bringen. Und sie sagt, ja, ich habe keinen. Und dann sagt er, ja, du, stimmt, du hast 5 Männer gehabt und mit dem, den du jetzt zusammenlebst, ist auch nicht dein Mann. Und das ist ihre Reaktion. Ich meine, wenn mir jemand meine Vergangenheit oder meine Fehler einfach so direkt an den Kopf sagt, finde ich nicht so toll. Vielleicht geht es euch ja anders, aber ich finde es nicht so toll. Aber sie reagiert und sie sagt, da ist einer, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Kommt mit und seht ihn euch an. Vielleicht ist er der Messias. Kommt mit und seht ihn euch an. Und das zeigt für mich, ich meine im Gespräch, er geht ja auch auf ihre Fragen ein, aber es zeigt für mich, dass die Art, wie er ihr das gesagt hat, nicht beschämend war. Er hat ihr das nicht gesagt, du Frau, du bist so schlecht. Was bist du für eine, dass du so viele Männer hast? Wie kannst du auch nur? Nein, überhaupt nicht. Er sagt ihr einfach, was es ist. Liebevoll. Und die Vergangenheit spielt keine Rolle bei Gott. Er nimmt sie trotzdem an. Und so geht Gott auch mit uns um. Er begegnet uns in Liebe. Er zeigt nicht mit dem Finger auf uns. Er wendet sich nicht von uns ab, wenn wir versagen. Er bleibt an unserer Seite. Er trägt uns und er stellt uns wieder her. Ich denke auch Petrus. Petrus und Jesus. Petrus mit seinem Temperament, das hin und wieder mal mit ihm durchgeht. Und der so stark beteuert, ich werde dich nie verlassen, ich werde mit dir sterben. Und nur wenige Stunden danach Was, Jesus? Nein, nein, den kenne ich nicht. Noch nie gehört, nie etwas mit ihm zu tun gehabt. Du musst dich irren. Und dann diese Erinnerung, dass ihm Jesus das gesagt hat. Und diese Reue und diese Trauer. Und ich kann mir auch vorstellen, dieses Gefühl von, jetzt ist es wohl vorbei. Ich meine, schlimmer als das kann ich es ja nicht machen. Den Menschen, den Gott, der für mich bereit ist, alles zu geben, dann zu sagen, nein, den kenne ich nicht. Obwohl ich gerade noch gesagt habe, ich werde alles für dich tun. Und deshalb finde ich es so schön, wie Jesus das weiß. Er weiß, dass das den Petrus auch plagt und dass uns das auch manchmal zerreißt. Wenn wir merken, hey, schon wieder, nicht gut. Was bin ich nur für jemand? Und Jesus den Petrus nach der Auferstehung am See mit den Fischen fragt, liebst du mich? Liebst du mich mehr als die anderen? Und Petrus sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus gibt ihm einen Auftrag, weide meine Schafe, weide meine Lämmer und fragt wieder, liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er stellt ihn wieder her. Dreimal fragt er ihn, liebst du mich? Und er zeigt damit, von mir her ist gut. Ich bin dafür gestorben und auferstanden. Du gehörst immer noch zu mir, wenn du das willst. Er zeigt ihm deutlich, dass er ihn annimmt. Ja, Gott nimmt uns an. Er nimmt uns an, wie wir sind. Und trotzdem zeigt uns Gott, wenn wir Fehler machen. Er zeigt uns unsere Schuld. Das ist auch eine Aufgabe des Heiligen Geistes, uns das zu zeigen, damit wir zu Gott kommen können und ihm diese Schuld abgeben. Aber Gott beschämt nicht, weil Schuld und Scham sind nicht das Gleiche. Während Scham durch eine negative Bewertung eines spezifischen Verhaltens erzeugt wird, Schuld, also ich habe etwas Falsches gemacht, wird Scham durch eine negative Bewertung des Selbst erzeugt. Ich bin ein schlechter Mensch. Sich schuldig zu fühlen, ist zwar unangenehm, aber wir können etwas dagegen tun. Wir können uns entschuldigen, womöglich den Schaden ersetzen, die Schuld begleichen oder vergelten. Und wo dies nicht möglich ist, zum Beispiel in Beziehungen oder auch gegenüber Gott, können wir Schuld nur durch Vergebung bewältigen. Schuld kann nur durch Vergebung bewältigt werden. Und Vergebung ist für uns da. Gott schenkt uns diese. Wenn wir uns aber schämen, dann schämen wir uns als gesamte Person. Wir schämen uns für Dinge, wo wir nicht einmal etwas dafür können, für zu große Ohren, zu lange Nase oder für Dinge, die uns einfach nicht gelingen wollen. Wir fühlen uns in dem Moment nicht gut genug. Wir fühlen uns falsch, nicht liebenswert. Wir fühlen uns schlecht wegen uns als Person, wegen dem, was wir sind. Scham kann nicht vergeben werden. Scham kann nur durch Annahme bewältigt werden. Warum ist mir dieser Unterschied so wichtig? Ich fühle mich schuldig, weil ich etwas falsch gemacht habe und ich schäme mich für das, was ich bin. Wenn ich meine Schuld Gott bekenne und ihn um Vergebung bitte, kann es sein, dass ich mich trotz erhaltener Vergebung immer noch schäme, dass ich ein Mensch bin, der Vergebung benötigt. Und ich fühle mich dann immer noch schlecht und dieser Restzweifel mag bleiben von, das Verhalten ist zwar geklärt, aber ich bin immer noch, wie ich bin und nicht gut genug. Schuld, Scham und Angst sind Folgen der Sünde. Sie sind Ausdruck einer gestörten Beziehung. Angst vor Gott und Mitmenschen und die manchmal damit verbundene Scham führt dazu, dass wir uns verstecken. Dass wir nicht uns selbst sind, dass wir uns fürchten. Und das sehen wir schon bei Adam und Eva, nachdem sie von der Frucht gegessen haben. Zuerst versuchen sie, ihre Nacktheit mit Feigenblättern zu verstecken. Und als sie dann Gott hören, verstecken sie sich aus Angst vor ihm. Sie fühlen sich schuldig, weil sie etwas Falsches gemacht haben, und sie schämen sich, weil sie nackt sind. Doch Gott sucht sie. Er sieht sie, wie sie sind, und er steht ihnen bei. Er bedeckt ihre Blöße. Er verwirft sie nicht. Er lässt sie nicht im Stich, sondern er verheißt ihnen Erlösung. Er verheißt ihnen, dass er das Problem regelt, dass er es löst. Und wie Gott mit Adam und Eva umgeht, macht mir deutlich, vor Gott muss ich mich nicht verstecken. Ich muss nicht versuchen, besser zu sein, als ich es bin, damit er mich liebt. Er liebt mich hier und jetzt, er nimmt mich hier und jetzt an mit all meinen Schwächen und Fehlern und Dingen, die ich lieber anders hätte oder die ich anders haben möchte. Er liebt mich hier und jetzt, er nimmt mich so an, wie ich bin. Keine zukünftige bessere Version von mir, sondern mich, mich, wie ich jetzt gerade bin. Er nimmt jeden von uns an, wie wir jetzt sind. Diese Erfahrung, dass Gott uns so annimmt, wie wir sind, ist es, was uns ermöglicht, unseren Mitmenschen so anzunehmen, wie er oder sie ist. Wir sehen hier eine Hierarchie. Die Annahme von durch Gott, dass Gott uns annimmt, führt dazu, dass wir uns selbst annehmen können, zur Selbstannahme und diese wiederum zur Annahme des Mitmenschen. Und so wird es dann auch möglich, einander zu lieben, wie es Jesus uns geboten hat, zu tun, wie er uns getan hat. Durch Gottes Annahme können wir zu Menschen werden, die Nächste sind. Nächste, die barmherzig und gnädig sind, mit sich selbst und ihren Mitmenschen. Nächste, die sich nicht abwenden, die nicht beschämen, sondern sich dem anderen zuwenden, in all seiner Andersartigkeit, die diese Annahme weitergeben. Nächste, die einander lieben und dienen, weil sie sich von Gott angenommen und geliebt wissen. Und es ist mein Wunsch und meine Hoffnung, dass wir alle Gottes Liebe und seine Annahme erleben und dass wir einander Gottes Annahme immer wieder zusprechen und sie auch wirklich für uns annehmen. Denn nur dann wird es uns möglich, uns selbst anzunehmen und ganz in Gottes Liebe zu bleiben. Amen. Fest stand jetzt unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass die Zeit für ihn gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Nun bewies er den Seinen in dieser Welt das ganze Ausmaß seiner Liebe. Es war beim Abendessen. Der Teufel hatte den Sikarier Judas ben Simon schon zu dem Plan verleitet, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein Leinentuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte er ab und sagte, Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus erwiderte, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber später begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, widersetzte sich Petrus. Doch Jesus antwortete, wenn ich sie dir nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Dann, Herr, wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf, sagte Simon Petrus. Jesus entgegnete, wer gebadet hat, ist ganz rein. Er muss sich später nur noch die Füße waschen. Ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Darum hatte er gesagt, nicht alle von euch sind rein. Dann nicht nur die Füße, sondern gleich alles. Jesus nimmt uns an, wie wir sind. Er wischt jedem Jünger die Füße, auch Judas. Und dass Gott uns annimmt, wie wir sind, und uns immer wieder zu ihm zurückkommen lässt und uns immer wieder neu annimmt, wenn wir merken, jetzt haben wir einen Umweg gemacht, das öffnet Raum für Veränderung. Je mehr wir uns Gott aussetzen, desto mehr erfahren wir seine Annahme. Und in seiner Gegenwart werden uns auch unsere Ecken und Kanten manchmal schmerzlich bewusst. Und auch unsere Schuld und Fehler. Und es ist immer diese Einladung, kommt zu mir, gebt mir das. Ich mach's wieder gut. Und es wird, solange wir hier auf dieser Erde sein, immer so sein, dass wir Vergebung benötigen. Aber es ist kein Grund, Angst zu haben oder sich zu schämen. Gott möchte uns unsere Schuld vergeben und wenn wir in seiner Liebe bleiben, dann verschwinden auch unsere Ecken und Kanten. Und zwar die, die andere verletzen oder uns selbst. Aber wir dürfen sein Kind bleiben. Ich lade euch ein, dass ihr euch einen Moment Zeit nehmt, darüber nachzudenken, wo ihr vielleicht das Gefühl habt, das war nicht so gut oder das ist nicht so gut und das möchte ich gern Gott geben. Ich möchte, dass er mich verändert in seiner Liebe und mich wachsen lässt. Und wer will, darf sich dann als Symbol für all das, was ihr als störend empfindet, oder dass ihr das Gefühl habt, dass zwischen euch und Gott steht, einen Eiswürfel nehmen. Mit seinen Ecken und Kanten und ihn in die Schüssel daneben legen. Als Symbol für Gottes Gott, der euch annimmt und der uns unsere Schuld vergibt. Wisst ihr, was das Schöne ist? Nicht wie hier in dieser Schüssel. Gottes Liebe kühlt nicht ab durch unser Eis. Aber Veränderung braucht Zeit. Die Schuld ist sofort weg. Die Veränderung braucht manchmal Zeit. Wir feiern jetzt zusammen das Abendmahl, um uns immer wieder bewusst zu machen, dass uns Gott dessen bewusst ist, dass es Zeit braucht. Und dass er trotzdem einen Bund mit uns gemacht hat und uns immer wieder dazu einlädt. Gott hat seinen Bund mit uns geschlossen im Wissen darum, dass wir ihn nicht selbst erfüllen können. Gott kennt uns und hat sich trotzdem für uns entschieden. Und nicht nur das, er hat auch alles getan, damit wir mit ihm zusammen sein können und dass wir ihm in Vertrauen auf seine Annahme begegnen dürfen, dass wir wissen dürfen, er ist ein gnädiger Gott. Er ist gnädig mit mir und ich darf auch mit mir und anderen gnädig sein. Als Zeichen der Gemeinschaft untereinander und im Bewusstsein, dass wir durch Jesus mit Gott verbunden sind, Jesus, der sich für uns brechen ließ, damit wir heil sind, essen wir bald das Brot. Ihr findet es bei euch auf den Tischen. Ich werde den Text zum Brot lesen und danach wird Roger für uns beten. Anschließend an das Gebet könnt ihr euch das Brot nehmen und es für euch in Stille essen. In Lukas 22, Vers 19 steht: Dann nahm Jesus ein Fladenbrot, dankte Gott dafür und brach es in Stücke. Gab es seinen Jüngern mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das immer wieder, um euch dabei an mich zu erinnern.
Wir beten. Jesus, du wusstest, was auf dich zukommt, als du mit deinen Freunden Abendmahl gefeiert hast. Du wolltest all das Schreckliche ihnen nicht zeigen, sondern wolltest eine herzlich gute Atmosphäre schaffen und in einfachen Handlungen Grundsätzliches ihnen zurücklassen, das wir auch heute noch haben mit dem Abendmahl. Du hast das Brot geteilt und gesagt, es ist dein Leib, das hingegeben wird, eben damit wir zum Leben durchbrechen und finden. Ich danke dir für das Symbol des Brotes, weil es so etwas Tägliches ist. Wir essen unser Brot, unser Nahrungsmittel, damit wir leben. Und wir brauchen dich täglich, damit wir in Zukunft leben, damit wir ein Leben haben, dass wir mit dir gemeinsam leben, auch in der Zukunft. Ich danke dir für die Symbolik und auch für den Vorgang, dass das Brot, das wir essen, in uns aufgenommen wird und die Nährstoffe und Bestandteile ein Teil von uns werden. Es bleibt etwas zurück von dem Brot, das wir essen. Aber wir brauchen es täglich. Wir brauchen dich täglich in der Form, dass wir dich in uns aufnehmen, dass du ein Bestandteil wirst von uns. Diese enge Verbindung wünschst du dir. Und wir danken dir dafür und bitten dich, dass durch diese symbolische Handlung uns erneut bewusst wird, wie lieb, dass du uns hast und dass du Teil von uns werden möchtest, immer wieder aufs Neue. Amen.
Als Zeichen dafür, dass wir sein Geschenk an uns annehmen und uns immer wieder an ihn erinnern wollen und daran, dass er uns erlöst hat, lade ich euch ein, nach dem Gebet zum Tisch zu gehen und euch ein Glas Traubensaft zu nehmen. Matthäus 26, Vers 27 bis 29. Dann nahm er einen Becher, sprach das Dankgebet, reichte ihnen auch den und sagte: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird und den Bund zwischen Gott und Menschen besiegelt. Und ich versichere euch, dass ich bis zu dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, keinen Wein mehr trinken werde. Dann allerdings, im Reich meines Vaters, werde ich neuen Wein mit euch trinken. Herr, ich möchte dir danken, dass du so ein unglaublich grosser Gott bist. Und dass du ein gnädiger Gott bist, ein liebender Gott. Dass du ein Gott bist, der uns kennt und uns sieht und wo wir uns nicht verstecken müssen. Wo wir wissen dürfen, wenn du unsere dunkelsten Seiten siehst, du hast uns immer noch gern. Und dass, ob wir einen guten oder einen schlechten Tag haben, nichts an deiner Liebe zu uns ändert. Wo du treu bist, wo du dich mit uns verbunden hast und wir dir wichtig sind. Herr, danke, dass du für uns gestorben bist und auferstanden. Und dass du uns eine Zukunft schenkst, die über unser jetziges Leben hinausgeht. Und Herr, ich freue mich auf einen Moment, wenn wir dich wieder sehen. Ich freue mich auf einen Moment, wo wir dich mit eigenen Augen sehen und dich anlängen können. So kindlich, wie das jetzt tönt, aber einfach deine Gegenwart ganz. Und ich danke dir, dass wir untereinander dürfen deine Gegenwart jetzt schon erleben, ob besonders im Abendmahl. Danke, dass du dir für uns gegeben hast. In deinem Namen. Amen. Gott hat uns angenommen. Er sieht uns. Er liebt uns. Er verändert uns und freut sich an uns. Ich wünsche mir, dass wir uns durch Gottes Annahme und seine Liebe verändern lassen, damit wir fähig werden, barmherzig zu sein wie unser Vater im Himmel, mit uns selbst und einander. Amen. Und der Gott der Liebe, der sich für dich hingibt, möge dich segnen. Er schenke dir Raum zum Atmen, Raum in seiner Gnade zu ruhen und wachsen. Er erfülle dich mit seiner Liebe, umgebe dich mit seiner Gegenwart und ziehe dich immer näher zu sich. Er führe dich auf deinem Weg um seines Namens willen und folge dir mit seiner Güte. So segne dich der Herr, dein Gott. Ihm aber, diesem einzigartigen und alleinigen Gott, der uns vor dem Fallen bewahrt, gehört unser Lob und unser Dank. Amen. Einen ganz gesegneten Sabbat und eine gesegnete Woche in der Gegenwart von Gott.